Ich habe zu Anfang eine Freundin gefragt, Susanne, wir verstehen ja das Thema, aber warum so wütend? Und wenn man sich ein bisschen mit Frauengesundheit beschäftigt, dann denkt man, ey, das kann doch nicht sein, das ist 2025, warum haben wir das nicht längst schon besser im Griff?
Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Bunte Lipgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Kneble.
Ihr Lieben, wir sprechen heute über ein Thema, das jede Frau betrifft. Die Wechseljahre werden oft als Ende einer Lebensphase gesehen. Das liest man ja immer häufiger. Dabei können sie auch ein Neubeginn sein. Ein Zeitpunkt, an dem wir, ja, ich sag mal, unseren Körper besser verstehen lernen, mehr auf uns achten und mit neuer Energie durchs Leben gehen. Darum ist es so wichtig, dass wir offen darüber sprechen. Was passiert in dieser besonderen Lebensphase? Wie können wir sie nicht nur überstehen? Oft heißt ja, ne, da muss man irgendwie durch, sondern eben gestärkt und selbstbewusst erleben und was muss sich vielleicht auch gesellschaftlich ändern, damit wir die Wechseljahre als natürlichen Teil des Lebens und eben nicht als Tabuthema betrachten. Und auch ganz wichtig in dieser Folge, liebe Männer, bleibt unbedingt dran, auch für euch gibt es nämlich spannende Einblicke und Tipps, denn ihr könnt entscheidend dazu beitragen, wie wir Frauen diese Zeit erleben. Mein heutiger Gast ist eine echte Expertin und Visionärin, wie ich finde, außerdem Autorin, Diplom-Ökotrophologin und Gründerin der Plattform Nobody Told Me. Herzlich willkommen, liebe Susanne Liedtke. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung, Jenny.
Ich sag mal, moin nach Hamburg, glaube ich. Ja?
Richtig.
Ich habe nämlich gelernt, Susanne, moin, moin, das ist schon Gelaber in Hamburg.
Das ist richtig. Ist das so? Nach 2 Jahren grüßen die Nachbarn schon mal.
Das ist doch schön. Genau. Dann hat man es geschafft. Ja. Herrlich. Vielleicht können wir direkt mal starten. Du hast mit 49 Jahren, weil ich finde das wirklich spannend, welchen wirklich einschneidenden Schritt du da gemacht hast, hast du deinen Job bei Google gekündigt und es dir zur Mission gemacht, die Wechseljahre ins Rampenlicht zu holen. Und du hast gesagt, wenn ich was mache, dann mache ich es richtig. Also entweder ganz oder gar nicht, all in. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen erzählen aus deiner Sicht, wie kam es damals dazu, dass du wirklich gesagt hast, also da muss ich irgendwas ändern, auch in meinem Leben.
Ja, oft kommen ja verschiedene Sachen zusammen und bei mir war es so, dass ich immer dachte, ich kann auch eine gute Unternehmerin sein. Mein Bruder führt das Unternehmen meines Vaters jetzt in 5. Generation. Das haben immer die Söhne weitergeführt. Egal, ob sie Erstgeborene waren oder nicht, jetzt bin ich die Drittgeborene. Aber ich dachte, ich kann das auch. Jetzt ist mein Bruder ein sehr guter Unternehmer geworden. Aber da war noch irgendwas in mir, was gesagt hat, ey, wenn du es jetzt nicht ausprobierst, dann wird es zur Lebenslüge. Dann sagst du mit 60, ach, eigentlich wäre ich eine gute Unternehmerin geworden. Aber du weißt es eigentlich erst, wenn du es selber ausprobierst. Und das war so, was in mir gearbeitet hat. Und dann kam ein Impuls von außen. Es kam jemand, die auf mich zuging und sagt, ey, wollen wir nicht was gründen und immer angestellt sein, ist doch doof und so weiter. Und das kam dann so zusammen und dann habe ich fast forward gesagt, okay, in 4 Wochen kündige ich und das habe ich gemacht.
Wow. Und da hast du schon direkt alles auf diese Karte Wechseljahre gesetzt oder ist das etwas, was dann erst im Prozess entstanden ist?
Dem ging zuvor ein Prozess, der so ungefähr über ein Jahr ging, wo diese außenstehende Partnerin immer sagte, ey, lass was machen. Wir waren zusammen auf einer großen Konferenz in den USA und da standen wir vor einem Regal im Supermarkt bei Whole Foods.
Das ist ja,
ganz toll. Und da war ein ganzes Regal voller Maca. Und da habe ich gesagt, krass, wie viele Varianten Maca es hier gibt. Und dann sagt sie, wofür braucht man das? Und sie ist 6 Jahre jünger als ich. Und da habe ich noch kurz gezögert, ob ich das Wort ausspreche. Aber dann habe ich gesagt, naja, wenn du in Wechseljahren bist, dann kannst du schon mal das ein oder andere gebrauchen. Und sie so, krass, erzähl. So. Und so kamen dann die Wechseljahre ins Spiel und dann waren wir da und haben uns inspirieren lassen. Und ich wusste, ich brauche nicht mehr auf weitere Konferenzen gehen, um mich weiter inspirieren zu lassen. Weil wie viel braucht es noch an Impuls von außen? Ich habe gesagt, wenn ich das nächste Mal auf eine Konferenz gehe, dann sitze ich selber auf der Bühne oben und erzähle was. So. Und 2 Monate später sagte sie, ich weiß jetzt, was wir machen. Wir machen Menopause. Also Menopause klingt ja auch ein bisschen mehr sexy als Wechseljahre. Und da war mein erster Impuls, ich glaube nicht. Ja. Ich dachte, boah, das Thema ist so stigmatisiert. Und dann, wenn du es machst, ganz und komplett, willst du, dass dieses Thema so an dir haftet. Und dann haben wir uns aber den Markt angeguckt und haben eben gesehen, wie wenig Wertschätzung eigentlich für die ältere werdende Frau dort sichtbar ist. Es gibt Produkte, aber die sehen nicht ansprechend aus. Die möchtest du dir nicht aufs Kassenband legen. Die möchtest du auch nicht, dass jemand in dein Schlafzimmer kommt und da so ein hässliches Gleitgel sieht oder so, sondern wir sagten, ey, da ist ein Markt. Du brauchst ja, wenn du gründest, auch einen Markt. Da ist auch ein Problem, wo es wenig gute Lösungen gibt. Und wir glauben, wir haben eine bessere Antwort darauf.
Toll. Auf deiner Internetseite steht ganz groß, weil du das Wort gerade gesagt hast, don't menopause like your mother. Also mal übersetzt, mach das mit den Wechseljahren nicht so, wie es deine Mutter gemacht hat. Ich glaube, das kannst du gleich natürlich nochmal besser erzählen, aber es spielt wahrscheinlich auf das an, was ich eingangs gesagt habe, dieses, ja, da muss man irgendwie mal durch und da muss man mal die Zähne zusammenbeißen. Das ist halt jetzt so.
Genau, meine Mutter hat eine sehr schwere Zeit in Wechseljahren gehabt und das ist eben die Generation, wo man auch nicht darüber geredet hat, generell über diese ganzen Frauengesundheitsthemen. Ich komme aus einem kleinen Dorf aus Niedersachsen, da wurde dann damals gesagt, als meine Mutter mittendrin war und so wegen der dritten Ausschabung im Krankenhaus war, so, ja, sie ist im Wechsel, ne, so. Und aber auch, es wurde leise gesagt und mehr wurde darüber auch nicht geredet. Und bei meiner Mutter kam es dazu, dass sie auch falsch behandelt worden ist. Sie ist mit Schlaftabletten, sind ihre Schlafstörungen behandelt worden. Davon ist sie abhängig geworden. Sie hatte 3 Ausschabungen, das heißt, sie hatte ganz heftige Blutungen, wo man dann immer wieder sagt, nee, wir machen eine Ausschabung. Und bei der dritten Ausschabung hat dann ein Arzt im Krankenhaus, hat sie gefragt, was sie einnimmt und überhaupt, und hat dann gesagt, so, wir setzen alles ab und ich schicke sie jetzt in die Kur. Ja, jetzt reicht's. Und das war das Beste, was meiner Mutter passiert ist. Dann ist sie in die Kur gekommen, hat dann eine Hormontherapie auch bekommen und nach ungefähr 2 Jahren durch eine Odyssee gehend, ja, weil die war auch voll gefordert im Unternehmen und durfte eigentlich gar nicht krank sein, ne? Und die hat sich immer wahnsinnig zusammengerissen zu funktionieren. Nach 2 Jahren in dieser Pause auch und dann den Hormonen ging es ihr wieder gut und wir hatten unsere Mutter zurück. Und deshalb, da kommt auch der Spruch her, aber der kommt von einer großartigen Texterin.
Ja, aber toll. Ich glaube, da finden sich viele wieder, weil das ist genau das, was du gesagt hast. Das ist ein bisschen auch hier ein Generationenwechsel und es ist ja eigentlich schön, dass das Thema auch durch Menschen wie dich ein bisschen mehr ins Rampenlicht, in den Fokus gerückt wird. Susanne, was sagst du, was sind die größten Missverständnisse und Mythen rund um die Wechseljahre?
Also eins ist sicher, dass viele denken, na, die Wechseljahre passieren so mit dem Ende der letzten Blutung, so wenn ich 50 bin oder älter. Und das ist eben nicht so. Es ist ein gradueller Prozess, der viel früher beginnt, als wir uns das vorstellen können. So ungefähr mit 35 wird schon sichtbar, dass unsere Eizellreserve abnimmt. Das heißt, wir haben weniger Eizellen, die Östrogene produzieren können. Und die Qualität ist auch nicht mehr so gut. Und das wird ganz langsam einfach, die Qualität wird schlechter, die Eizellen werden weniger. Und irgendwann kommt es dann zu entsprechenden Beschwerden. Das heißt, viele, viele Jahre vorher beginnt dieser graduelle Prozess. Ein weiterer Mythos ist sicher, dass damit verbunden ist das Ende der Weiblichkeit. Wir sind eben nicht mehr attraktiv, wenn wir erstmal in den Wechseljahren sind. Das glauben nicht nur Frauen, das glauben viele Menschen. Das ist so, glaube ich, tief in uns drin. Das war ja auch meine erste Reaktion, wo ich dachte, oh, will ich nicht. Das ist so ein Thema von alten Frauen. Weiterer Mythos ist noch, dass wir immer denken, Wechseljahre sind immer mit Beschwerden verbunden. Jede Frau hat irgendwelche Beschwerden und das ist auch nicht so. Mhm. Die Wechseljahre sind keine Krankheit, genauso wenig wie die Schwangerschaft auch keine Krankheit ist. Aber das ist eine sehr vulnerable Phase im Leben einer Frau und das kann eben dazu führen, in Kombination mit dem Prozess des Älterwerdens, in Kombination mit biografischen Ereignissen, auch mit psychischen Themen, dass eben dieser Verlust, der Rückgang der Hormone und die Schwankungen dazu führen, dass wir krank werden. Das ist dann der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Und dann brauchen diese Frauen auch eine gute Aufklärung und eine gute Beratung. Ja. Und ich, jetzt hatte ich 3 genannt, ein 4. wäre noch, Hormone machen Krebs. Mhm. Ja, das ist auch so ein Mythos, den man so, wenn man es ganz verdichtet sagt, nicht bestätigen kann. Hormone selber machen keinen Krebs, dann würde jede schwangere Frau, hätte ein riesen Risiko, einen Krebs zu bekommen, weil die ja einen ganz hohen Hormonpegel auch hat. Aber Hormone sind Wachstumstreiber, also nicht nur Östrogen, auch Insulin zum Beispiel, und die fördern das Teilen der Zellen. Und dabei kann es dann eben zu einem schnelleren Wachstum von Zellen kommen, die wir aber schon im Körper haben.
Woher kommt dann aber trotzdem, würdest du sagen, diese Aussprüche, die es ja auch lange Zeit gegeben hat, die, glaube ich, jetzt nicht mehr so laut gesagt werden, weil die Menschen schon gemerkt haben, das kann man nicht mehr so laut sagen oder will ich vielleicht auch nicht mehr laut sagen, im besseren Fall. Ja, die ist ja zickig, die ist jetzt in den Wechseljahren. Ah, die hat ja Hitzewallung. Ach du, ja komm. Also die hat keine Lust mehr abends, da läuft gar nichts mehr. Also es wird ja gerne bei uns Frauen, auch übrigens natürlich auch noch vor der Menopause, ja, wo noch alles intakt ist, sage ich jetzt mal, wird ja auch gerne alles sehr klischeehaft dargestellt bei uns Frauen. Ja. Und ich finde schon, es ist leiser geworden, aber es geistert natürlich trotzdem immer noch ein bisschen rum, weil es einfach ist vielleicht.
ja, wenn Frauen gefühlt anstrengender werden, dann das hat man nicht so gerne. Das ist genauso wie, ich weiß, immer wenn ich vom Friseur kam, meine Haare anders aussahen, fand meine Familie nicht gut. Ja, ich sollte immer bleiben, wie ich war. So, es gibt so ein Klischee auch, Männer wollen, dass die Frauen bleiben, wie sie sind, so wie sie geheiratet haben. Und die Frauen wollen, dass die Männer sich verändern. Und weder das eine noch das andere passiert. Und was durch die Wechseljahre passiert, ist, dass wir klarer werden. Klarer in dem, was wir wollen und was wir nicht wollen. Ich würde nicht sagen, dass Frauen generell angepasst sind, aber Östrogen macht uns auch weicher und gefälliger. Also die Hormone haben eine ganz starke Wirkung auch auf unsere Psyche auch. Und wenn die Östrogene weniger werden, dann tritt auch ein bisschen stärker das Testosteron hervor. Das Testosteron sorgt für Klarheit. Wir stehen für uns selber ein. Und natürlich kommt auch die Lebenserfahrung mit hinzu, dass wir sagen, ey, bestimmte Dinge wollen wir einfach nicht mehr. Und wir setzen uns eben mehr für uns selber ein. Wir machen uns zur Prio A in den Wechseljahren. Und das gefällt nicht jedem. So, aber ich würde mal sagen, damit müssen die anderen dann umgehen lernen.
Das hast du schon gesagt. Da können wir euch leider auch nicht helfen. No. Das ist, wie es ist jetzt. Nein, ich finde das eine gute Bewegung, da auch mal klare Kante zu zeigen jetzt, Gott sei Dank. Ich habe jetzt auch schon oft gehört, dass auch Männer ja in die Wechseljahre kommen. Das ist ein bisschen anderer Prozess. Aber da wird ja irgendwie gar nicht drüber geredet. Und gefühlt ist das auch nicht so ein Abtun von, naja, der ist ja jetzt im Wechseljahren, also das ist ja jetzt alles schwierig. Also es ist ja schon immer noch so, dass dieses Mann-Frau-Thema da schon sehr auch mitschwingt, oder? Wie erlebst du das?
Auf jeden Fall. Ich meine, bei Männern, was da passiert, ist der Alterungsprozess, der eintritt so, aber die haben nicht diese starken hormonellen Schwankungen. Also medizinisch gibt es die Menopause, Klimakterium, aber die Andropause gibt es so medizinisch nicht, sondern es ist ein Alterungsprozess, es wird weniger Testosteron ausgeschüttet bei den Männern und da kommen natürlich auch biografische Ereignisse mit hinzu. Aber bei Männern gibt es auch so, das sieht man toll an diesen Glückwunschkarten. Männer werden weiser und älter, sie reifen wie guter Wein. Habe ich bei einer Frau noch nicht gesehen, so eine Karte. Ja, aber bei den Männern, und die verjüngen sich auch. Manche verjüngen sich auch durch eine junge Frau, die dann ins Leben kommt. Also klischeemäßig natürlich. Gibt viele tolle Männer, die das anders machen. Aber es gibt ja auch tolle Beziehungen, wo das so ist. Aber es gibt weniger Beziehungen, wo die Frau älter ist als der Mann. So, ne? Und das trägt sicher alles mit dazu bei. Es wurden ja auch keine Hexer verbrannt früher, sondern es wurden Hexen verbrannt. Ja, also da haben wir strukturell immer schon Nachteil gehabt, wir Frauen.
Hab neulich auch bei Instagram so einen schönen Post gesehen. Hat irgendein Portal ganz viele Fotos rausgesucht von Hollywood-Stars, also Frauen. Und da stand dann immer drunter, was über diese Frauen in der Presse gesagt wird. Also bei der einen hieß es, oh, die war beim Schönheitschirurgen, wie sieht die denn eigentlich aus? Die hat sich auch total jung gemacht, die kriegt ja keine Rollen mehr. Die nächste war, ach du lieber Gott, guck mal, wie alt die aussieht, so kann die doch in Hollywood sich gar nicht mehr zeigen lassen. Also es war eigentlich, egal wie die Frauen aussahen, zu allem gab es ein riesen Medienecho. Das fand ich auch ganz spannend. Das spielt so ein bisschen in diese Kerbe auch rein. So egal wie du es machst, ist es eigentlich in der Öffentlichkeit egal. Es ist gefühlt immer falsch. Ja, also das passt eigentlich auch zu diesen Glückwunschkarten und zu dem Wein, den du gerade erwähnt hast. Vielleicht mal, Susanne, wissenschaftlich betrachtet, wann kommen die meisten Frauen in die Wechseljahre? Weil das finde ich auch spannend. Du hast eben mal kurz angerissen. Es ist eigentlich viel früher, als es die meisten denken. Und was passiert da in unserem Körper?
Also diesen Moment der Menopause, der allerletzten Periode, haben wir im Schnitt mit 51 Jahren. Aber die hormonellen Veränderungen, und das wissen Frauen, die ein Kinderwunschthema hatten, die passieren eben schon im Schnitt mit 35, ganz langsam. Ja, da wird es schwieriger, schwanger zu werden. Und das zeigt schon, hey, die Eizellen sind nicht mehr in der Qualität und in der Anzahl vorhanden bei vielen. Und das heißt, so mit Anfang, Mitte 40 merken wir, der Zyklus ist nicht mehr so rund, PMS ist stärker, wir schlafen schlechter, wir haben eine kürzere Zündschnur, ja, was natürlich auch durch den schlechteren Schlaf kommt, aber eben auch hormonell bedingt ist. Wir haben teilweise heftigere Blutungen auf einmal. Und das sind so die Vorboten. Ja? Und das ist wirklich individuell unterschiedlich. Bin ich Raucherin oder nicht? Raucherinnen kommen tendenziell etwas früher, erleben diesen Moment der Menopause etwas früher, weil sie schneller insgesamt altern und damit altern auch die Eizellen. Auch kann es genetisch Faktoren geben. Wenn die Mutter den Moment der Menopause früher erlebt hat, kann das auch die Tochter früher erleben. Die Wahrscheinlichkeit ist größer. Und damit natürlich auch die Jahre davor. Und unsere gesamte fruchtbare Phase ist die Prämenopause. Also ab der ersten Periode bis zum Übergang dann in die Perimenopause. Und die Perimenopause kann eben bei einigen mit Anfang 40 schon eintreten. Da schwankt der Zyklus rein gynäkologisch betrachtet um plus minus 7 Tage. Also aufeinander folgende Zyklen verändern sich um plus minus 7 Tage. Das ist schon ein eindeutiges Zeichen für die frühe Perimenopause. Und wenn die Periode 60 Tage ausgesetzt hat, dann ist es ein deutliches Zeichen für die späte Perimenopause. Und in der liegt dann die allerletzte Menstruation, die Menopause. Und 12 Monate noch danach geht es weiter, bin ich in der Perimenopause und dann bin ich in der Postmenopause. Und das geht dann, man kann so rechnen, 15 Jahre sind das ungefähr.
Das ist eigentlich Wahnsinn, oder? Was unser Körper da so auch eigentlich das ganze Leben mitmacht, ne? Vom Mädchen zur Frau, Menstruationen, Schwangerschaften, dann die verschiedenen Phasen der Menopause. Also eigentlich sind wir gefühlt in einem ewigen Hormonkarussell, so kann man es eigentlich
total
sagen.
Total, genau. Und was ja noch mit da reinkommt bei Frauen, sind so frauenspezifische Erkrankungen wie PCO, Endometriose, eben unerfüllter Kinderwunsch, Aborte, all das. Also bei uns sind ständige hormonelle Wechsel über das ganze Leben, bis es dann eben zur Menopause kommt und dann ist Ruhe. Mhm.
Ja. Ganz süß, die Dr. Sheila DeLis war auch hier im Podcast, die hat eigentlich auch mal gesagt, also man kann es auch mal mit Humor, wohl bemerkt, so sehen, mit einem Zwinkern, ist der ganze Kram einfach rum. Wie du sagst, dann haben wir Ruhe und dann ist einfach mal durchatmen. Und das kann auch schön sein, sagt sie.
Richtig,
dann müsst ihr euch um gar nichts mehr kümmern. Ja. Vielleicht kannst du noch mal erklären, Susanne, was passiert denn in unserem Körper, wenn der Östrogenspiegel sinkt? Also was sind die Auswirkungen? Ja,
Östrogen ist ein ganz mächtiges Hormon. Zwei Hormone spielen eine Rolle bei uns Frauen. Sind die Sexualhormone, wie sie genannt werden. Wobei auch das Testosteron für Frauen ein ganz wichtiges Hormon ist. Aber das fällt nicht so stark ab. Das wird graduell im Laufe des Lebens weniger. Das Östrogen und Progesteron, die werden eben krass weniger in der Perimenopause. Und sie schwanken vor allem. Mhm. Die sind nicht mehr in Balance. Die tanzen eigentlich einen ganz fein aufeinander abgestimmten Tanz miteinander. Und die geraten jetzt aus dem Takt, die Hormone. Und das macht die meisten Probleme. Also es ist weniger die niedrigen Hormone, die dann eintreten, der Level, was die Probleme macht, sonst eher die starken Schwankungen und die Unvorhersagbarkeit auch des Zyklus und damit auch der Perioden, die man hat. Mhm. Und so können Frauen unter Schlafstörungen leiden. Frauen haben immer gut geschlafen, auf einmal sagen, ich schlafe nicht mehr gut, Reizbarkeit, Stimmungsschwankungen. Östrogen wirkt sich auch eben auf unseren Serotoninspiegel aus, das ist ja unser Glückshormon, was wir haben. Gehirnnebel, auf einmal kann ich mir keine Namen mehr merken, mit wem rede ich eigentlich gerade? So, ich habe jetzt überlegt, einen AirTag in mein Portemonnaie reinzupacken, weil ich deine Folge gehört habe.
Mit Glasperlenspiel, ja, die ausgeraubt wurden und Gott sei Dank durch den AirTag alles wiedergefunden. Ja, wie großartig, oder?
Ja. Mega, dachte ich auch. Ich brauche AirTags in allen Dingen, die ich immer liegen lasse. Schlüsselbund, Portemonnaie, Handy, Handtasche, alles mögliche.
Es ist Game-Changer.
Ja, und die gute Nachricht ist, all das, was ich jetzt aufzähle, weil es ist immer wichtig, in Verbindung mit den Wechseljahren zu sagen, das geht vorbei. Mhm. Ja? Wir müssen es nicht aushalten, wir müssen es nicht mit Schmerzen aushalten, aber es gibt auch eine Phase wieder, wo das alles keine Rolle mehr spielt, wo wir diese Beschwerden, wenn wir sie denn haben, nicht mehr haben. Weil oft eben dieser schlechte Ruf der Wechseljahre ist mit diesen ganzen Beschwerden verbunden und damit fängt auch die Abwertung der Frau eigentlich dann an. Und man muss sagen, die Frauen suchen sich das ja nicht aus, diese Beschwerden. Die sind nicht freiwillig gereizter. Die würden sich freuen, wenn der Zyklus rund läuft, man keine Beschwerden hat und so. Und da ist es eben wichtig, auch Verständnis dafür zu haben und die gut zu informieren, dass sie sich schnell die richtige Hilfe holen. Weil was dann in der späteren Phase der Perimenopause kommt, wenn die Östrogenspiegel sehr stark abfallen, sehr niedrig sind die Hitzewallungen, das starke Schwitzen. Das sind eigentlich die Symptome, die eindeutig mit den Wechseljahren auch in Verbindung gebracht werden. Aber wie gesagt, auch die abnormalen Blutungen, die dann kommen, weil wir auf einmal ganz hohe Östrogenspiegel haben. Also im Rückgang der Hormone können wir trotzdem stückweise auch sehr hohe Östrogenspiegel haben. Dann wird die Gebärmutterschleimhaut immer weiter aufgebaut und aufgebaut. Aber es fehlt das Östrogen, um mal zu sagen, ey, du nimmst dich jetzt mal zurück, ich übernehme und sorg für Ruhe in der Gebärmutter. So, und dann haben wir dadurch ganz starke Blutungen. Dann kommt es zu sogenannten Abbruchsblutungen, weil das Blut einfach sehr schwer wird dann, die Schleimhaut. Und dann haben wir diese heftigen Blutungen. Und ich habe von einer Frau gehört, die trägt an den heftigen Tagen die Windeln ihres jüngsten Kindes. Ja? Wie erniedrigend ist das denn? Mhm. Ja? Und wir kommen ja wahrscheinlich noch dazu, was man alles machen kann. Aber das sind so die stärksten Beschwerden, bis hin aber auch zur Depression. Mhm. Also aus Stimmungsschwankungen kann sich eine Depression entwickeln. Also es ist ganz wichtig, dass Frauen dort auch interdisziplinär gut behandelt werden, dass wir bei dem Gynäkologen auch über unsere mentale Gesundheit reden, dass wir auch über unsere Mundgesundheit bei der Gynäkologin reden, weil dieser Rückgang des Östrogens kann sich eben auf die ganzen Schleimhäute auswirken, Mundtrockenheit, Augentrockenheit. Es kann sich auf den Darm auswirken. Viele Frauen sind vom Reizdarmsyndrom betroffen, 70% der Frauen. Das hängt damit zusammen, dass wir viele Darmbakterien haben, die vom Östrogen abhängen. Mhm. Und wenn die nicht mehr ihr Futter bekommen, dann wandern die aus, dann vermehren die sich nicht mehr und dann werden diese Flächen eingenommen von anderen Bakterien. Das heißt, auch im Darm haben wir während der Wechseljahre eine tiefgreifende Umstellung. So, und da kommt eben ganz, ganz viel zusammen. Und deshalb sind die Wechseljahre eben nicht nur Hitzewallungen und Schweißausbrüche, sondern noch viel, viel mehr, weil Östrogen und Progesteron mehr sind als Sexualhormone. Mhm.
Ich finde es so toll, dass du das so ausführlich gerade geschildert hast, Susanne, weil ich glaube, dass ganz vielen Frauen da auch so ein bisschen so ein Stein vom Herzen fällt, wenn man das hört, weil man irgendwie das Gefühl hat, ach Gott sei Dank, das ist irgendwie normal. Und das haben ja ganz viele Frauen, weil ich glaube schon auch, jeder von uns ist so halbwegs gut informiert. Jetzt vielleicht hat sich das nicht zum Herzensthema gemacht, aber weiß schon so ungefähr Bescheid. Sind da trotzdem, glaube ich, ganz, ganz viele Sachen, die man einfach nicht auf der Uhr hat. Und wenn man sowas hört, gibt es auch ganz viel so einen positiven Schub für einen selbst, dass man denkt, okay, da kann man auch was gegen tun, das ist normal. Und auch wenn ich das Gefühl habe, ich bin irgendwie traurig und heul nur noch oder habe eine kurze Zündschnur oder was passiert da eigentlich, wenn ich meine Tage habe? Das ist ja irgendwie sinnflutartig alles nur noch, ja, dass man da irgendwie gehört wird. Ja, deswegen, das finde ich ganz, ganz wichtig, deine Arbeit. Ich würde direkt nämlich auch von da jetzt drauf kommen wollen, was man tun kann. Also du hast ja viele Symptome jetzt geschildert, die passieren können, auch die Phasen, die man so durchlebt. Wo kann man jetzt, wenn man gerade zuhört vielleicht und sagt, ja, da an dem Punkt sehe ich mich auch, ich würde gern was tun. Was wäre so der erste Step?
Der erste Step wäre mit der Gynäkologin, dem Gynäkologen sprechen. Wenn man jetzt sagt, man hat ein sehr gutes Verhältnis zur Hausärztin auch oder man ist sowieso mit einer Endokrinologin im Austausch. Viele Frauen haben ja auch ein Schilddrüsenthema. Also man sucht sich die Gesundheitsexpertin, zu der man das größte Vertrauen hat und natürlich, wo auch die Expertise ist und die liegt in der Regel bei den Gynäkologen. So, und dort spricht man alles an. Idealerweise geht man gut vorbereitet in so ein Gespräch. Wir haben mal bei uns eine Frauenärztin interviewt, die hat gesagt, ey, das wünsche ich mir eigentlich, wenn eine Patientin zu mir kommt, weil man muss wissen, dass die Gynäkologen nicht gut bezahlt werden. Die haben im Schnitt 7 Minuten pro Quartal. Ja, egal wie häufig ich komme, also und Kassenpatientin, wenn ich Kassenpatientin bin. Und wenn ich natürlich gut vorbereitet bin, dann kann ich aus den 7 Minuten möglichst viel rausnehmen und kann ich sagen, hier, ich habe mich schon mal vorbereitet, ich habe das, das, das und das.
Hier so eine Liste.
Mein Zyklus, ja, idealerweise kann man sagen, ja, der verändert sich, dass man da nicht erst bei null anfängt. Dann hilft man auch dem Gynäkologen mit der Diagnose und dann wirklich alles ansprechen, auch mentale Beschwerden, wenn die Schulter auf einmal steif ist, eine Frozen Shoulder kommt häufiger auch bei Frauen in Wechseljahren vor. Bei mir war es erst die linke Schulter.
Woher kommt das?
Ja, also ich kann es nur vermuten. Ne?
Ja.
Es können auch Männer bekommen, muss man dazu sagen. Aber alles wird besser durchblutet mit Östrogen. Östrogen ist ganz wichtig auch eben für die Gelenke, für den Knochenstoffwechsel. So, diese Frozen Shoulder ist ein entzündlicher Prozess. Man weiß nicht genau, der fängt einfach an.
Okay.
Der wird dann graduell immer schmerzhafter und irgendwann geht diese Entzündung auch wieder zurück. Aber man weiß heute an, muss leider sagen, Tierversuchen mit Mäusen oder Ratten waren es, glaube ich, dass da die Hormone auch eine Rolle spielen. Ja, und das ist dann ein Prozess, da ist man beim Orthopäden. Die Orthopäden haben in der Regel keine Ausbildung über Hormone und sie würden es auch nicht so behandeln. Die Frage ist, könnte man schon im Vorfeld Frauen besser aufklären? Weil bei mir war es wirklich erst eine Schulter und 1,5, 2 Jahre später die andere Schulter. Und das ist eben sehr schmerzhaft. Und kann man das nicht eigentlich verhindern? Muss man das überhaupt haben? Und ich glaube, da gibt es noch viel Forschungsbedarf, damit wir präventiv dort auch ganz, ganz viel tun können. Weil die Frauen fallen dann ja auch aus im Berufsleben später, haben Fehltage, was eben nicht sein muss, wenn man dort ein größeres Augenmerk drauf hat auf der Frauengesundheit.
Eigentlich sind wir da auch beim Punkt, was ich eingangs sagte, was muss ich vielleicht auch gesellschaftlich ändern, politisch, wäre ja eigentlich ein Punkt, dass ich auch bei der Behandlungsart unserer Ärzte was ändern müsste, weil ich sag mal 7 Minuten pro Quartal pro Frau, die vielleicht auch mehrmals kommen muss, da muss man jetzt kein Experte sein, dass das natürlich nicht funktioniert. Und ich habe auch mal gehört, dass gerade für Wechseljahre, die haben ja eigentlich immer so Ziffern, die sie auch angeben müssen bei den Behandlungen, es gibt wohl auch für Wechseljahre keine Ziffer, die die eintragen können. Also das ist quasi etwas, was dann auch noch so als i-Tüpfelchen läuft von der eigenen Zeit, was das ja dann ganz unterirdisch
wir
ist.
Wir arbeiten dran, ich bin in einer Gruppe von Frauen, wir sind 9 Millionen, so ein loser Verbund von Ärztinnen, Apothekerinnen, Wechseljahrsaktivistinnen. Also ich bin auch unfreiwillig Wechseljahrsaktivistin geworden, weil mich haben zu Anfang Freundinnen gefragt, Susanne, wir verstehen ja das Thema, also ich habe das nicht, kam mal als zweiter Satz, ich bin nicht drin. Aber dann kam die Frage, warum so wütend? Und wenn man sich ein bisschen mit Frauengesundheit beschäftigt, dann denkt man, ey, das kann doch nicht sein, das ist 2025, warum sind wir da jetzt erst? Ja, warum haben wir das nicht längst schon besser im Griff? Und wir arbeiten daran, dass Frauenärztinnen und Ärzte besser bezahlt werden, dass sich also an dieser Abrechnungspauschale etwas tut. Das ist die Pauschale für ein Beratungsgespräch. Die können zwar die Wechseljahre diagnostizieren, es gibt so einen ICD-10-Code, aber es gibt eben keine Abrechnungsziffer. Für Verhütungsberatung gibt es eine gesonderte Ziffer und für natürlich unsere jährliche Vorsorge, die wir hoffentlich alle machen, auch, aber eben nicht für Beratung für die Wechseljahre. Daran arbeiten wir. Aber 5 Euro mehr oder weniger machen den Kohl jetzt auch nicht fett. So, was muss ich tun? Es gibt mittlerweile Entwicklungen. Es gibt digitale Anwendungen, die Gynäkologinnen und Gynäkologen verschreiben können, sogenannte DIGAs, die dann einen Teil der Beratungsleistung abnehmen. Das heißt, ich bekomme von der Ärztin, von der Gynäkologin eine App verschrieben. Und diese App hat den Fokus, meinen Weg durch die Wechseljahre zu verbessern, meine Beschwerden zu lindern. Die müssen in Studien beweisen, dass das geht. Ja, das heißt, ich werde da durch eine App durchgeführt und täglich begleitet. Ich kann meine Symptome tracken. Ich habe Artikel von Expertinnen und Experten, die ich lesen kann oder Videos und habe auch Webinare. Mhm. Da sind die Krankenkassen gefordert, das auch entsprechend dann zu finanzieren, weil eben die 7 Minuten nicht reichen. Das heißt aber auch, ein Stück weit Eigenverantwortung ist wichtig. Die Frauen müssen in die Eigenverantwortung gehen, sich ein gutes Buch holen. Du hast Sheila DeLis vorhin genannt. Ihr Buch ist ja ein Bestseller nach wie vor, Women on Fire. Und da gibt es mittlerweile auch noch viele andere Bücher. Also sich dort einfach ein Buch holen, lesen, Podcasts hören wie diese hier und gut aufgeklärt ins Gespräch gehen. Weil dann wird man sehen, hey, mein Gehirnnebel, meine Stimmungsschwankungen, meine abnormalen Blutungen, ich glaube, ich bin drin. Ja, so, und dann gehe ich mal damit zum, ich bin im Wechsel, genau. Und fragt dann meinen Gynäkologen, was kann man machen? Und dann kann es sein, je nachdem, das ist immer ein individuelles Abwägen der Chancen und Risiken, dass die Ärztin eine Hormontherapie verschreibt. Das wird in der Regel mit bioidentischen Hormonen gemacht. Es kann aber auch sein, dass man nochmal die Minipille verschrieben bekommt, wo Frauen erstmal sagen, also warum jetzt, ja, mit 47? Wenn man in dieser frühen Perimenopause ist, hat man teilweise so starke Schwankungen im Zyklus, da braucht man etwas Stärkeres als ein bioidentisches Progesteron. Und ich bin nicht mit der Pharmalobby irgendwie assoziiert, sondern ich arbeite ja mit einer Gynäkologin und anderen Gynäkologinnen auch zusammen, mit Dr. Christina Enzmann, mit Claudia Sievers, mit Nicole Weyrich und so. So, und man braucht dann teilweise ein stärkeres Progesteron, also ein künstliches, damit mal Ruhe ist im Zyklus ein Stück weit. Das heißt, es kann sein, dass einem die Mikropille verschrieben wird oder eben bioidentische Hormone. Natürlich auch Stressmanagement ist wichtig. Also da ist man dann selbst gefordert, sowas wie Yoga, Achtsamkeitsübungen, sofern das geht. Meistens sind die Frauen im Hamsterrad in dieser Lebensphase. Die haben noch kleine Kinder, die haben älter werdende Eltern. Wir sind alle berufstätig. Über 80% der Frauen sind erwerbstätig. Anders als vor 20 Jahren, da waren es deutlich weniger. Das heißt, wir brauchen natürlich gesamtgesellschaftlich auch, wir brauchen die Männer, die müssen wir mit ins Boot holen, dass die uns entlasten in der Care-Arbeit auch, damit wir auch gut durch diese Jahre kommen, denn wir sind ganz wichtig, wir werden noch gebraucht. Dann, und das muss ich als Ökotrophologin sagen, ich beschäftige mich den ganzen Tag ja mit der Wirkung von Ernährung. Ernährung ist ein ganz großer Faktor und ich glaube, es ist der größte unterschätzte Faktor.
Erzähl.
Wir bringen Frauen, begleiten Frauen durch ein 21-tägiges Programm, wo die lernen, ihre Ernährung umzustellen. Es ist keine Diät, sondern wir lernen, das Richtige zu essen und wieder richtig zu essen. Also das, was wir essen, auch gut zu kauen und mit Ruhe und nicht gehetzt. Und das ist erstmal eine Umstellung, so wie alles Neue erstmal auch anstrengend ist. Das ist wie das erste Mal im Fitnessstudio und denke, oh, Hilfe, ich gehe wieder weg. So. Und da lernen Frauen viel Gemüse zu essen, also eine überwiegend pflanzenbasierte, aber nicht unbedingt vegane oder vegetarische Ernährung. Das man kann das machen, je nachdem, was man präferiert. Wer gern Tierisches auch isst, kann das einbauen. Der Anteil von tierischen Lebensmitteln ist weniger, also Wurst und Käse würden wir in diesen 21 Tagen nicht essen. Das heißt nicht, dass man die nie wieder essen darf, aber in den 21 Tagen wollen wir zeigen, hey, in nur 3 Wochen kannst du das schaffen. Ja? Und danach entlassen wir die Frauen und sagen, so, wenn du 80% davon schaffst, dann bist du gut. Ja? Du musst dich nicht asketisch an irgendwas halten und dogmatisch, sondern ernähr dich überwiegend pflanzlich mit viel Kreuzblütlern. Das sind diese ganzen Kohlgemüse, aber auch Rucola, Pok Choi, alles, wo das Wort Kohl drin ist, Kohlrabi, Weißkohl, Rotkohl, Rosenkohl, Chinakohl und so weiter. Die sind ganz besonders gut und die haben ein bisschen verlernt zu essen. Ja, jetzt kommt ja die Grünkohlzeit demnächst. Das ist eins der nährstoffdichtesten Lebensmittel. Und damit bin ich bei den grünen Blattgemüsen, sowas wie Spinat, Mangold, alle grünen Kräuter. Wenn man auf dem Markt ist, einfach mal alles, was grün mitnehmen. Und versuchen, möglichst viel davon zu essen und Gemüse auf dem Teller zu priorisieren. Und das andere ist dann, dass wir gucken, wo kommen unsere Proteine her? Proteine sind wichtig für Knochen, Sehnen, für die Faszien, fürs Bindegewebe. Dass wir aber gucken, dass die Proteine überwiegend aus pflanzlichen Quellen kommen, also Hülsenfrüchte. Leider sagen viele Frauen, ich vertrage das nicht, ich habe Blähungen. Aber das kann man lernen wieder. Man kann über langsames Einführen dieser eigentlich blähenden Lebensmittel wieder sich daran gewöhnen und dann werden die Blähungen in der Regel auch abnehmen. Weiteres pflanzliche Lebensmittel sind Nüsse und Saaten. Jeden Tag eine Handvoll Nüsse, 30 Gramm Nüsse ist auch gut für die Herzgesundheit. Und ich empfehle 2 Esslöffel geschrotete Leinsamen zusätzlich am Tag. Weil Leinsamen sind so ein Powerfood, die liefern uns Ballaststoffe. Und Ballaststoffe sind ganz, ganz wichtig in Wechseljahren, weil sie uns helfen, die großen Mengen an Östrogen, die eben teilweise auch eintreten können, zu kompensieren. Ballaststoffe sind Futter für die Darmbakterien und sie sorgen dafür, dass wir regelmäßig Verdauung haben. Also wenn der Körper zu viel Östrogen hat, scheidet er eigentlich einen Teil davon aus über den Darm. Wenn wir nicht genügend Ballaststoffe essen, dann können wir das alles schön wieder zurückresorbieren und dann ist es wieder drin im Körper und dann haben wir weiter diese Östrogendominanz. Wobei ich dazu sagen muss, Östrogendominanz ist kein Begriff der Schulmedizin, aber im Rückgang der Hormone kommt es zu einer Imbalance von Östrogen und Progesteron. Es gibt im Verhältnis zu viel von dem Östrogen, was sich dann auch in diesen heftigen Blutungen zeigt. So, und wenn wir bestimmte Lebensmittel dann nicht mehr, also weil wir so viel Gutes essen, haben wir gar nicht mehr so viel Platz für Wurst und Käse, für Alkohol, für Zucker und Stärke, sowas wie, ich esse kaum noch Reis zum Beispiel, ich esse Hafer statt Reis. Das ist so ein einfacher Hack, ja. Es gibt ganze Haferkörner, die sind so ein bisschen abgeschilfert, dass die auch leicht garen. Die kann man sich wie Reis garen und sie sind sehr viel nährstoffdichter. Reis ist vor allem ein riesiger Stärkekörper und Stärke wird sofort zu Zucker abgebaut. Deshalb bei Reis haben wir dann und auch bei Kartoffeln, bei weißen Nudeln einen sehr schnellen Blutzuckeranstieg. Wenn wir Hafer essen, kommt er mit sehr viel Ballaststoffen. Hafer hat ein bisschen Proteine, hat Fette und Hafer hat bei den Ballaststoffen sehr gesunde Ballaststoffe, die dafür sorgen, dass unser Blutzuckerspiegel möglichst glatt läuft. Und das ist auch ein ganz wichtiger Faktor in Wechseljahren, dass wir darauf achten, dass unser Blutzuckerspiegel möglichst keine großen Schwankungen hat. Weil diese starken Schwankungen des Blutzuckerspiegels fördern auch das Entstehen von Hitzewallungen und auch das Entstehen von Heißhunger. Und viele Frauen klagen ja an der Lebensmitte, dass auf einmal so ein Menobäuchlein entstanden ist. Und da können wir ganz viel bei Ernährung machen.
Ich bleibe nochmal bei Ernährung und habe ein lustiges Beispiel. Es gibt ja diese eine bekannte Szene für alle, die es kennen aus dem Film Sex in the City. Samantha, finde ich ja auch am coolsten von allen, ist in den Wechseljahren und mit den anderen Mädels im Urlaub und ihre Hormonpräparate wurden am Flughafen in Dubai konfisziert. Also Riesendrama, die fehlen ihr also im Urlaub. Sie dreht da ziemlich am Rad, hat Hitzewallungen, also Stimmung bei minus 2000. Und dann findet sie in Dubai ihre Geheimwaffe. Humus. Und damit sind angeblich alle Beschwerden weg, weil du Humus gerade nicht erwähnt hast. Ist das jetzt ein Hollywood-Mythos? Ja, funktioniert das auch?
Das ist ja eine individuelle Geschichte, aber einmal kurz zu den Hormonen. An die Hormonhersteller könnte man aber sagen, Leute, macht mal Packungsgrößen, die man einfach für alle, die fliegen wollen, mit dem Flieger nehmen kann.
Das noch nebenbei, ja, absolut.
Das nur nebenbei. Also Humus wird ja aus Kichererbsen gemacht und alle pflanzlichen Lebensmittel enthalten Phytoöstrogene, so auch die Kichererbsen. Allerdings nicht so stark wie die Leinsamen, muss man dazu sagen. Aber sie enthalten Phytoöstrogene und sie enthalten viele Ballaststoffe und sie enthalten gesunde Proteine, wenig gesättigte Fette, ich glaube kaum. Und werden ja mit Olivenöl. Olivenöl ist ein ganz tolles Öl, was wir präferiert einsetzen sollten in der Küche. Insofern kann ich mir schon vorstellen, dass das sich positiv auf ihr Wohlbefinden ausgewirkt hat.
Und eine schöne Sache zum Essen habe ich auch noch. Es gibt ja die berühmten aphrodisierenden Lebensmittel, also die so ein bisschen Scharfmacher, ja, nenne ich es jetzt mal. Wir haben ja auch drüber gesprochen, dass auch die Libido in den Wechseljahren bei manchen Frauen, sagen wir mal, immer mehr nachlässt. Also kann man sich auch horny essen, sage ich jetzt mal.
Libido ist ein Thema. Man muss sich so vorstellen, wir haben ganz, ganz viele Östrogenrezeptoren in unserer Bikini-Zone. Wenn die jetzt nicht mehr bedient werden, wird alles weniger durchblutet. Und damit wird alles ein bisschen weniger. Ja, es ist einfach nicht mehr so saftig. Ja, so die Blase wird irgendwann wird weniger, die Gebärmutter, das wird alles ein bisschen weniger, schrumpft zusammen und damit auch die Klitoris. Und das kann dazu führen, dass das Empfinden weniger wird, einfach weil da nicht mehr so viel Volumen ist. Ja, Sexualität ist ja was ganz Komplexes. Ja, aber ich wünsche mir, dass Frauen, die es wollen, sich ihre Sexualität erhalten. Und dafür kann man ganz viel tun. Und das ist auch relativ einfach. Das heißt nicht, dass das jetzt der Knopf ist, wo es Libido an ist oder aus, aber es hilft mit dazu. Weil wenn Frauen weniger Durchblutung haben in der Bikini-Zone, wenn da weniger Feuchtigkeit ist, die Erahnung von Schmerz kann schon dazu führen, dass wir sagen, schön, dass du Lust hast, aber ich glaube, ich lasse es heute. Ja. So, ja. Oder aber es tut tatsächlich weh oder es ist einfach keine Lust da. So. Und was man macht, weil wenn man Frau Dr. Schaudig von der Deutschen Menopausegesellschaft hört, dann sagt die, mindestens 80% der Frauen haben in der Postmenopause vulvovaginale Atrophie. Also ein Atroph heißt, es wird eben alles trockener, weniger durchblutetes Gewebe in der Bikini-Zone. Und da ist die Empfehlung, lokal Östrogen in Form von Östradiol und Estriol anzuwenden. Vaginal wird das eingeführt, entweder wird Creme eingeführt, es gibt Ovula. Ich selber habe zum Beispiel, was ich mega finde, ich habe einen Östradiolring. Ich habe so einen Silikonring, der wird eingeführt. Und ich bin so begeistert, sonst will ich es nicht erzählen. Aber für mich ist alles, was man jeden Tag irgendwie anwenden muss, passt nicht so in mein Leben. Ja, also ist für mich mit Anstrengung verbunden, sagen wir es mal so. Und mein Gynäkologe hat mir dann, und wir haben es auch im Buch, einen Ring empfohlen, einen Östradiolring. Und der gibt niedrig dosiert Östradiol ab, den führt man in die Vagina ein. Der liegt da irgendwo. Der stört auch nicht beim Sex, sondern ist da irgendwo drin. Und dadurch wird dieses Gewebe wieder gut mit Östradiol versorgt. Ne? Und es gibt keine systemische Wirkung. Also Frauen, die jetzt immer noch Angst haben vor Krebs, wir haben darüber nicht so detailliert gesprochen, aber es gibt jetzt nochmal eine große Beobachtungsstudie, wo man Krebspatientinnen untersucht hat oder die Daten analysiert hat im Hinblick auf ein Wiederauftreten von Krebs, die eben lokal Östradiol oder Östriol angewandt haben. Und es gibt keine Kontraindikation. Das heißt, diese Frauen, auch selbst wenn ich Krebs hatte und dann eine Hormontherapie systemisch ausgeschlossen ist, können diese Frauen aber lokal solche Präparate anwenden, weil die Beschwerden, die man hat durch vulvovaginale Atrophie, sind eben Brennen, Schmerzen, selbst Schmerzen beim Gehen. Die Haut wird dann sehr dünn und kann sogar blutig werden. Und wir können häufiger Harnwegsinfekte bekommen. All das kann man verhindern und es kann sich eben auch auf die Versorgung der Klitoris auswirken, also dass Östradiol auch dahin gelangt und das Ganze wieder gut durchblutet wird. Wie gesagt, das ist kein Magic Button. Ansonsten, es gibt die Leitlinie Peri- und Postmenopause, nach der Gynäkologen handeln. Was dort empfohlen wird, nach Abklärung aller anderen psychosozialen Faktoren, also wenn eine Frau zum Gynäkologen geht und sagt, meine Lust ist im Keller, A, fühlen sich dann viele Gynäkologen nicht angesprochen dabei, weil das ja auch so ein Lifestyle-Thema ist und kein gesundheitliches. Ich finde, eine gesunde Sexualität ist absolut ein Faktor, der eben zur Gesundheit mit beiträgt. Und was dort empfohlen wird, ist Testosteron, was dann systemisch gegeben wird. Das heißt, es ist ein Gel wie das Östrogengel, was manche Frauen in Wechseljahren eben nehmen. Und das Gel wird auf den Unterschenkel geschmiert. Und das kann man für 3 Monate mal ausprobieren und gucken, was es mit der Libido macht. In Studien hat es gezeigt, es gibt einen Anstieg der sexuellen Aktivität Ja, mhm. So. Spannend. Und das ist nicht so, dass sofort die Stimme tiefer wird und dass man einen Bart bekommt. Dafür bräuchte man viel höhere Dosen. Mhm. Wenn es nach 3 Monaten nicht bringt, dann muss man mal anders gucken.
Muss man sich auch so ein bisschen durchprobieren. Das ist ja wie mit vielen Dingen im Leben. Ne? Nicht alles ist immer genau für jeden gemacht, aber ich glaube, da muss man sich eben so ein bisschen finden, auch mit den bioidentischen Hormonen. Hat ja auch jemand mal schön erzählt. Das heißt jetzt nicht, dass man einfach dann zum Arzt geht und jeder kriegt da irgendwie eine Dosis, hier Hormone, mach mal. Also da muss man sich ja auch rantasten und schauen, okay, was ist für mich die richtige Dosis und Menge. Aber ich glaube, am Ende einfach dieses Machen und mal auf dem Radar haben und mit dem Arzt sprechen, ist ja auch schon ein großer Schritt in die richtige Richtung. Vielleicht auch noch hier zum Beauty-Podcast, nicht nur Health, sondern auch Beauty, liebe Susanne. Du hast ja gerade gesagt, es gibt viele Veränderungen in den Wechseljahren, auch die Haut, vieles wird eben trockener. Gibt es sowas wie ein Wechseljahrs-Glow-Mittel, dass wir nach außen weiterhin strahlen?
Ja, aber es gibt nicht auch da nicht den Magic Button. Aber was man schon sagen kann, ist eine ganz nährstoffdichte Ernährung. Mhm. Sowas wie Omega-3-Fettsäuren, die bekommen wir, wenn wir Fische essen, über fette Fische, also Makrele, Sardinen, Sardellen, sowas. Mhm. Wenn wir das nicht wollen, dann gibt es veganes Algenöl, was man nehmen kann. Das würde ich auf alle Fälle nehmen. Mhm. Wenn ich nicht 2-3 Mal in der Woche Fisch esse, würde ich darauf setzen. Mhm. Eine gute Vitamin-D-Versorgung ist wichtig. Insgesamt, dass wir das im Blick haben. Ich messe einmal im Jahr meinen Vitamin-D-Spiegel und ansonsten sowas wie Vitamin K, was wir in grünen Blattgemüse finden, die B-Vitamine, die finden wir natürlich in tierischen Lebensmitteln, aber auch in pflanzlichen Lebensmitteln. Also die Lebensmittel, die ich vorhin genannt habe, wenn wir die regelmäßig in unsere Ernährung einführen, ist das eine gute Chance, dass wir weiter unseren Glow behalten. Was mir noch einfällt, die ganzen Antioxidantien, also alles, was wir in Süßkartoffeln finden, die Beta-Carotin, die rote Beete ist ganz nährstoffdicht, dass wir also viele bunte Gemüse auch essen, viele grüne und viel bunte Gemüse. Und ich selber trinke, das ist nicht für jeden was, ich weiß, Veganerinnen, Vegetarier müssen jetzt mal weghören, ich trinke Knochenbrühe.
Ach, das habe ich schon gehört, das soll so super sein. Und was haben Sie immer gesagt, das ist ein Ersatz für Hyaluron oder Botox oder irgendwas, war doch da auch mal so große Schlagzeilen, trinkt einfach Knochenbrühe. Naja,
die ist reich an Kollagen und sie ist reich Kollagen, an all den Nährstoffen, die wir für Haut und Knochen brauchen, weil die eben so lange gegart wird, dass dort die Nährstoffe rausgezogen werden. Und es ist eben ganz, ganz altes Mittel. Die Menschen haben immer schon, seitdem sie Kochtöpfe haben, Knochenbrühe gekocht. Und das ist für mich so ein richtiges Beauty-Food. So. Und da würde ich natürlich auf Produkte, wenn ich die selber koche, ich habe heute wieder bestellt, dann auf Bioprodukte eben achten. Das würde ich regelmäßig trinken.
Ja. Wie oft trinkst du das?
Ich versuche täglich eine Tasse Brühe und das ist für mich so ein Morgenritual schon. Im Sommer weniger, muss ich dazu sagen. Das ist natürlich eher so, wenn es kühler wird. Und das ist für mich so ein, ja, so etwas, was mittlerweile dazugehört.
Ach ja, ist aber doof wie mit allem, ne? Wenn man sich einmal dran gewöhnt hat, dann geht's auch. Das ist ja wie mit Apfelessig, wo man die ersten Male sagt, ach du lieber Gott, nie wieder. Und dann irgendwann gewöhnt man sich auch daran. Ich meine, der Mensch ist ja am Ende ein Gewöhnungstierchen, ja?
Naja, und wenn man es nicht verträgt, ich mache mein Dressing mit Apfelessig, aber ich vertrage das nicht, das zu trinken als verdünntes Wasser, so, ne? Das heißt, hier trinkt man verdünnt. Ja. Und wer es nicht verträgt, dann gibt es halt was anderes, ne? Also es ist nicht, dass wir alle immer das Gleiche machen müssen, sondern es gibt viele Wege, die nach rumführen.
Ja, das stimmt. Und wer sagt auch von der Susanne, von der muss ich noch viel mehr hören. Du hast ja auch ein ganz tolles Buch, Somebody Told Me. Ja, deine Website heißt Nobody Told Me. Somebody Told Me. Was kann man da finden? Abgesehen natürlich von tollen Tipps, Inspirationen. Warum ist es ein Must-Have?
Ich hoffe, dass man mal eine andere Haltung findet. Wir wollten den Wechseljahren einen anderen Anstrich geben. Ja, es braucht eine Modernität, eine Ansprache. Die Frauen sollen sich da wohlfühlen und nicht denken, oh mein Gott, es geht alles bergab, sondern wir versuchen das auch ein Stück weit mit Humor. Ne? Wir haben so Sprüche wie Friede, Freude, Eierstöcke bei uns auch, weil wir sagen, ey, ja, wir werden älter. Es ist nicht alles cool. Ja, wir versuchen jetzt nicht allen einen rosa Anstrich zu geben, aber es eröffnet auch ganz viele neue Chancen, nicht mal verhüten zu müssen. Das ist ja auch was Schönes, ja, nicht mal die ganzen Blutungen zu haben, ist was Schönes, aber auch diese Klarheit, die wir haben. Ich habe noch nie so viel gestaltet wie in dieser Phase in meinem Leben. Ich habe das Gefühl, es kommt alles zusammen, die Lebenserfahrungen, die ich habe, meine Kinder sind groß, ich kann jetzt, ich habe alle Freiheit, das zu machen, was ich will. Ja, das hätte ich mit 25, hätte ich das nicht gehabt und ich will da auch nicht mehr zurück. hätte manchmal gerne den Körper, den ich mit 25 hatte. Das ist leider das, wo man ja was für tun kann. Aber was, wir werden älter, so, das kann man auch nicht jetzt schönreden. Also ich tue heute viel mehr dafür, dass ich gesund älter werde. Mhm. In jungen Jahren war das selbstverständlich, das ist heute nicht mehr. Aber ich möchte nicht mehr zurück, ich möchte genau da sein, wo ich heute bin.
Also hast du so schön gesagt, schon hätte man es eigentlich gar nicht sagen können. Wenn ihr keine Folge mehr von Bunte Wipgloss verpassen wollt, dann abonniert gerne unseren tollen Podcast auf Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr uns gerne hört. Ich sag euch, der nächste spannende Gast steht auch schon in den Startlöchern. Jetzt sage ich aber erstmal vielen Dank, liebe Susanne, für diese wahnsinnig tollen Einblicke, spannenden Einblicke, diese tollen Inspirationen und deinen weisen Blick. Das meine ich jetzt positiv, auf dieses Thema und es einfach mal auch von einer schönen Seite zu sehen. Susanne Liedtke, vielen, vielen Dank.
Danke, Jenny, für die Einladung.
Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Bunte Wipgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Kneble.